SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Ich bin Dorothee Scharner. Seit Jahren steht das Aufnahmelager Lebach in der Kritik. Für Flüchtlinge aus dem Iran, Syrien oder Afghanistan dient es als erste Anlaufstelle, bevor sie irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen können. Das ist die Theorie, denn für viele ist es zur ständigen Bleibe geworden. Das ist dem saarländischen Flüchtlingsrat ein Dorn im Auge. Nachdem sich mit der Jamaika-Koalition nicht viel geändert hatte, ruhen jetzt die Hoffnungen auf der großen Koalition. SR3-Reporterin Birte Ohlig berichtet.
Künftig soll nach einem Jahr überprüft werden, ob die Flüchtlinge weiterhin in Lebach leben müssen oder eigene Wohnungen beziehen dürfen. So ist es im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vereinbart. Momentan leben mehr als die Hälfte der rund 1000 Flüchtlinge länger als 12 Monate im Aufnahmelager, einige von ihnen sogar bis zu 13 Jahre. Dass sich daran etwas ändert, glaubt Peter Nobert vom saarländischen Flüchtlingsrat nicht.
Da ja nur eine Prüfung im Einzelfall stattfinden soll, ist ja überhaupt nicht geklärt, wer davon betroffen sein wird. Und angesichts des bisherigen Widerstands der CDU befürchten wir, dass es da keine wesentliche Verbesserung geben wird.
Nobert vermutet, dass nur die wenigen das Lager verlassen dürfen, die Arbeit haben oder die unabhängig von öffentlichen Leistungen sind. Für die anderen blieben die Lebensbedingungen im Lager unverändert schlecht. Dass tatsächlich eine große Mehrheit der Flüchtlinge weiterhin in Lebach verbleiben könnte, deutet Innenstaatssekretär Georg Jungmann von der CDU an. Nämlich diejenigen, bei denen die Integration ohnehin nicht an erster Stelle steht.
Die Menschen, die längere Zeit in der Landesaufnahmestelle sind, die sind in der Regel, haben die an der Aufklärung ihrer Identität nicht beigetragen. Nämlich sie können deswegen nicht abgeschoben werden, das sind also abgelehnte Asylbewerber, können deswegen nicht abgeschoben werden, weil ihre Identität nicht feststellt. Und sie beteiligen sich auch oft nicht an ihrer Identitätsfeststellung. Insofern handelt es sich hier um Menschen, die, wenn sie sich beteiligen würden, unter Umständen schon längst abgeschoben wären.
So steht es auch im Koalitionsvertrag. Wessen Identität noch nicht geklärt ist oder wer darüber falsche Angaben macht, bleibt in Lebach. Die Kriterien hingegen, die zu einer eigenen Wohnung berechtigen, müssen erst noch ausgehandelt werden zwischen der Politik, den kommunalen Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden. Das könnte dann auch der nächste Knackpunkt werden, denn CDU, Städte und Gemeinden wehren sich gegen eine Aufteilung auf die Kommunen, denn dadurch entstünden hohe Kosten. Und dass das Ziel einer verkürzten Aufenthaltsdauer überhaupt in den Vertrag aufgenommen wurde, ist schon ein hartes Stück Arbeit gewesen, räumt SPD-Flüchtlingsexperte Magnus Jung ein.
Es ist ja kein Geheimnis, dass vor der Wahl und auch während der Koalitionsverhandlung das ein Streitpunkt war, wo es sehr unterschiedliche Auffassungen gegeben hat zwischen CDU und SPD. Wir wären hier sicherlich gern noch etwas weiter gegangen. Das war mit der CDU nicht zu machen. Aber ich finde, der Kompromiss, den wir hier erreicht haben, ist ein ganz ordentlicher Schritt nach vorne, mit dem wir auch zufrieden sind.
Peter Nobert vom Flüchtlingsrat hingegen beharrt darauf, dass das Lager lediglich als erste Anlaufstelle dienen darf und die Menschen zeitnah auf die Kommunen verteilt werden. Doch diese Forderung wird auch unter der Großen Koalition ein Wunschtraum bleiben.
Also keine befriedigende Lösung für das Auffanglager Lebach, meint zumindest der saarländische Flüchtlingsrat. Von den einen himmelhoch jauchzend bejubelt, von den anderen abgrundtief verdammt, das teilautonome Saarland und sein Hauptprotagonist, der Ministerpräsident Johannes Hofmann. Während viele immer noch den herausragenden sozialen Leistungen hinterher trauern, verweisen die anderen auf die demokratischen Defizite dieses Staatsexperiments. Und vor allem diesen Defiziten hat sich der junge Politikwissenschaftler Johannes Schäfer nun in einer neuen Untersuchung gewidmet. Das autonome Saarland, Demokratie im Saarstaat 1945 bis 1957 heißt sein Werk. Gestern Abend wurde es vorgestellt. Michael Lentes berichtet.
Dass sich die historische Forschung nicht genügend oder nicht ausführlich genug mit der Zeit des teilautonomen Saarlandes beschäftigt hat, kann man nicht behaupten. Bei der Politikwissenschaft, die sich ja mehr mit Strukturen beschäftigt, ist das ganz anders. Da bestehen bis heute entscheidende Defizite. Und die will Johannes Schäfer jetzt beseitigen.
Ich bin mit modernen politikwissenschaftlichen Demokratietheorien an das Thema herangegangen und habe nach Defekten im politischen System des Saarstaats gesucht.
Und dabei kommt dieser Staat nicht besonders gut weg. Für Schäfer heißt das, das Saarland war eine Art defekte Demokratie. bedeutet, die Regierung Hoffmann achtete nicht genug auf die Grundsätze der Verfassung von 1947. Aber Schäfer geht in seiner Analyse des politischen Systems des Saarstaates in seiner Definition noch etwas weiter, als es der in der Politikwissenschaft eingeführte Begriff der defekten Demokratie beschreibt.
Ich nenne es eine illiberale Demokratie. Und jetzt speziell auf das Saarland angewendet, habe ich den Begriff Demokratie à la Sarre gewählt, weil da eben sozusagen auch der französische Einfluss ganz deutlich wird.
Woher aber kam diese spezielle saarländische Ausformung der Demokratie mit autoritären Zügen? Man darf nie vergessen, die meisten Mitglieder der saarländischen Regierung waren Verfolgte des Nazi-Regimes. Ihre pro-deutschen Gegner oft ehemalige NSDAP-Leute. Und man kannte sich aus dem ersten Abstimmungskampf 1935. Die Wunden, die da geschlagen wurden, waren noch nicht verheilt. Deshalb auch ein gewisses Verständnis beim Autor für die Maßnahmen der Hoffmann-Regierung. Aber
auch wenn man es nicht wirklich vergleichen kann, gibt es ja schon Parallelen zur DDR, zur SED, zum SED-Staat sozusagen. Es fand eine starke Entnazifizierung statt. Es war im Prinzip ein antifaschistisch geprägter Staat. Und sozusagen darüber hinaus natürlich wurde die Frage der Demokratie dann auch interpretiert.
Im Hauptkapitel widmet sich Schäfer intensiv den sicher vorhandenen Defiziten des Saarstaates, beispielsweise dem Problem der Rot- und Graupässler.
Gleichheit vor dem Gesetz, ja klar, für Saarländer. Aber wer Saarländer war, also wer saarländischer Staatsbürger war, wurde dann doch relativ willkürlich bewertet.
Oder Parteienverbote. Aus heutiger Sicht sicherlich kein sonderlich geeignetes Mittel zur Stabilisierung des Saarstaates.
Das war letztendlich eine Auslegungssache, ob die DPS oder ob sämtliche pro-deutschen Tendenzen verboten werden könnten oder nicht. Ich sehe es so, dass es hier eigentlich keinen Grund zum Verbot gab.
Und letztendlich die Frage, hatte dieser Staat überhaupt eine Chance? Ohne ein völkerrechtsverbindliches Statut natürlich nicht. Auf der anderen Seite meint Johannes Schäfer,
hätte es ein Statut gegeben, hätten die Saarländer 1955 das Saarstatut angenommen, hätte es natürlich eine Perspektive gegeben.
Das aber wurde am 23. Oktober 1955 vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt.
Das Buch Das autonome Saarland ist im Röhrig Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Fast 30 Jahre liegt der Mord zurück. Durch einen Aufruf in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ist er wieder ins Rollen gekommen. Der Fall Lolita Brieger. Der Ex-Freund der Toten ist angeklagt, die 18-Jährige damals umgebracht zu haben. Und in dem Prozess vor dem Trierer Landgericht wurden heute die Plädoyers gehalten. SR3-Reporterin Nicole Mertes hat den Prozess beobachtet.
Die Stimmung im Saal 70 des Landgerichts Trier war heute wieder sehr aufgeladen. Zuschauer und Presseplätze waren voll besetzt. Auch zwei Schwestern von Lolita Brieger waren im Saal, um die Plädoyers zu hören. Hans-Josef Ewerts vertritt sie als Anwalt.
Sind sie natürlich sehr angespannt und für die wäre es natürlich alles andere als schön, wenn das Angeklagte jetzt freigelassen würde. Selbst wenn das Gericht zum Schuldspruch käme, Totschlag, aber wegen Verjährung müsste er freigelassen werden.
Als Vertreter der Nebenklage ist er sich einig mit dem Staatsanwalt. Der Angeklagte hat Lolita Brieger nicht nur getötet, sondern es war vorsätzlicher Mord. Sie berufen sich auf die Zeugenaussagen, vor allem auf den Mann, der ausgesagt hat, er habe dem Angeklagten vor 30 Jahren beim Wegschaffen der Leiche geholfen. Nur weil er sein Schweigen brach, konnte im letzten Herbst die Leiche gefunden werden. Um den Hals der Leiche fanden Spurensucher Drahtreste, ein Hinweis darauf, dass die junge Frau erwürgt wurde. Das allein würde aber höchstens für eine Verurteilung wegen Totschlags reichen und der wäre inzwischen verjährt. Zeugen haben ausgesagt, dass die Familie des Angeklagten gegen eine Beziehung zu Lolita war, da sie keine reiche Bauerstochter war. Noch dazu war die junge Frau vom Angeklagten schwanger, wovon er nichts wissen wollte und sich am Tag vor ihrem Verschwinden von ihr getrennt hat. Staatsanwalt Erik Samel ist überzeugt, der Angeklagte hat Lolita Brieger umgebracht, aus Angst um sein gesellschaftliches Ansehen und weil sein Vater ihm gedroht hatte, ihn sonst zu enterben. Er wollte sie loswerden.
Also ihm ging es in letzter Konsequenz darum, in jedem Fall zu vermeiden, dass er mit dieser Schwangerschaft in Kontakt gebracht wird, dass er Verantwortung übernehmen muss für das Kind von Lolita Brieger, die er nach seiner Auffassung, die er von seinem Vater übernommen hat, eines eher niedrigeren sozialen Standes war.
Also Mord aus niedrigen Beweggründen. Die beiden Verteidiger des Angeklagten sehen das ganz anders und haben in ihren Plädoyers betont, dass sie alle Zeugenaussagen für unglaubwürdig halten. Es gebe keinen einzigen wirklichen Beweis. Man wisse nur, dass Lolita Brieger tot sei, aber man könne dem Angeklagten nicht nachweisen, dass er sie am Tag ihres Verschwindens überhaupt getroffen habe, geschweige denn, dass er sie ermordet habe. Der Angeklagte hat auch heute, wie an allen Verhandlungstagen, geschwiegen und wie versteinert auf die Tischplatte vor sich gestarrt. Als letzte Worte im Gericht sagte er heute nur: Ich schließe mich meinen Verteidigern an.
Im Prozess um den Mordfall Lolita Brieger sind heute die Plädoyers gehalten worden. Die Forderungen liegen zwischen lebenslänglich und Freispruch. SR3-Reporterin Nicole Mertes berichtete. Als wären die Abi-Prüfungen alleine nicht schon schlimm genug, hat es im Saarland eine Panne bei den Abituraufgaben gegeben. In Mathe war eine Aufgabe nicht ganz richtig gestellt und das war noch nicht alles. SR3-Reporter Peter Springborn mit den Einzelheiten.
In Mathematik war es offenbar ein klassischer Fall von Verschlimmbesserung.
Bei der Vereinfachung einer Prüfungsaufgabe ist versehentlich ein Zahlenwerte in einer Skizze nicht angepasst worden, weil man sie nicht für die Bearbeitung der Aufgabe brauchte.
Weiß Peter Leidinger, der zuständige Mann im Bildungsministerium.
Man darf davon ausgehen, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Schüler das nicht gemerkt hat. Sie waren für die Lösung der Aufgabe gar nicht von Relevanz.
Einige haben es trotzdem gemerkt und das auch dazu geschrieben. Einige andere waren vielleicht irritiert. Beschwerden aber, so heißt es beim Ministerium, habe es dort bisher keine gegeben. Weder in Mathe noch in Englisch, wo es ebenfalls einen Fehler in der Aufgabenstellung gab.
Ein Zitat war angegeben und die Quellenangabe des Zitates, die man aber auch für die Bearbeitung der Aufgabe gar nicht brauchte, war 35 statt 36. Nochmal. Die Aufgabe musste aber nicht anhand dieser Quellenangabe bearbeitet werden, die war im Grunde genommen überflüssig.
Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, warum man diese Quellenangabe überhaupt dazu schreibt. Da, wo das Problem aufgefallen ist, wurde es meistens direkt mit den Lehrern vor Ort geklärt, offenbar aber nicht überall. Zumindest in einem Fall soll ein Schüler auf Nachfrage die Antwort erhalten haben, dass er alleine mit den Abi-Aufgaben klarzukommen habe. Wohl dumm gelaufen. Denn auch einem Nicht-Englischlehrer wird beim Durchlesen der Aufgabenstellung eigentlich sofort klar, dass man die Quelle tatsächlich nicht aufsuchen muss, um die Aufgabe zu lösen.
Wenn es in einzelnen Fällen Schwierigkeiten für Schüler gegeben haben sollte, dann werden die im Saarland in Korrektorenkonferenzen angesprochen. Und die Korrektorenkonferenzen sind dann genau der Ort, wo von den Schülern Schaden abgehalten werden muss, in dem dann gesagt wird, wie immer zugunsten des Schülers dort entschieden wird.
Problemlösung also im Nachhinein, zumindest dieses Mal auf harmlosem Niveau. Anders als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Hessen, wo 2008 und 2009 so dicke Klopper in den Abi-Aufgaben waren, dass ganze Prüfungen wiederholt werden mussten. Keine Einzelfälle, aber trotzdem die Fehler in den diesjährigen Prüfungen im Saarland.
Wir haben bei uns im Saarland 38 Prüfungsfächer. Unsere Prüfungsaufgaben setzen sich aus 400 Teilprüfungsaufgaben zusammen. Dass da zwei solche Fehler wie in diesem Jahr passieren. Das ist sicher bedauerlich.
Bedauerlich, so habe ich das bei meinen Fehlern in der Schule auch immer gesehen, hat die Lehrer aber nicht so interessiert. Peter Springborn berichtete über kleine Pannen beim saarländischen Abitur.
Die Region am Nachmittag auf SR3 Saarlandwelle. Täglich live nach den 16 Uhr Nachrichten. Und natürlich im SR3 Podcast-Angebot.